SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Christian Rönspieß. Guten Tag. Es gibt eine Einigung, aber noch ist nichts unterschrieben. Und wenn die Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran, wie angekündigt, am Freitag in Genf tatsächlich unterzeichnet werden sollte, dann ist das erstmal nur eine gemeinsame Absichtserklärung und kein endgültiges Friedensabkommen. Danach soll dann 60 Tage verhandelt werden. Die Reaktionen darauf sind vorsichtig positiv. Kanzler Merz schrieb auf X von einem diplomatischen Durchbruch. Auch die Märkte haben schon reagiert. Die Aktienkurse an den asiatischen Börsen sind zunächst deutlich gestiegen. Der Ölpreis ist gefallen. Aber es gibt noch viele ziemlich entscheidende Unbekannte. Darauf hat der Nahost-Experte Ali Fatollah Nejad im SWR hingewiesen.
Das große Problem oder das Kuriose an der ganzen Sache ist, dass wir den Text der Absichtserklärung nicht kennen. Es gibt Angaben von der iranischen und amerikanischen Seite, was denn drin stünde, dass dieser Waffenstillstand nicht nur zwischen Iran und den USA gelten soll, sondern auch an der Front zwischen Israel und der libanesischen Hezbollah. Das ist sehr, sehr unklar, ob das tatsächlich so kommen wird. Es steht auch die Frage noch offen, ob der iranische Anspruch, auch Gebühren zu nehmen für die Passage von Schiffen durch die Menge von Hormuz stattgegeben wird oder nicht. Und auch die Frage, ob diese Aufhebung der beiden Blockaden sofort gelten soll.
Wenn die Straße von Hormuz dann tatsächlich wieder offen ist, also weder von den USA noch vom Iran blockiert wird, dann will Europa sich an der Sicherung beteiligen. Das haben die europäischen Außenminister in Luxemburg heute nochmal bekräftigt. Aber auch hier sind die Reaktionen auf die Einigung eher zurückhaltend. Einzelheiten von EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Bundesaußenminister Johann Wadephul warnte vor voreiliger Euphorie. Erreicht werde wohl eine vorläufige Vereinbarung. Viele Dinge seien noch nicht geklärt. Die Straße von Hormuz müsse frei befahrbar werden, ohne jede Einschränkung und ohne Zölle oder sonstige Abgaben, forderte der CDU-Politiker. Die weiteren Verhandlungen müssten außerdem sicherstellen, dass vom Iran keine Gefahr mehr ausgehe. Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas sprach von einer ersten Phase, um die Straße von Hormuz wieder zu öffnen und die Zukunft des iranischen Atomprogramms zu klären. Europa sei bereit, mitzuhelfen, um weiterzukommen. Ursula von der Leyen hatte am Morgen auf die Lage im Libanon verwiesen. Frieden in der Region sei unmöglich, solange das Land in Flammen stehe, so die EU-Kommissionschefin.
US-Präsident Trump dürfte sich gefreut haben, dass er die Einigung auf eine Absichtserklärung für ein Abkommen sozusagen zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Den hat er zusammen mit dem 250-jährigen Bestehen der USA fast so gefeiert, wie er wollte. Dass nahezu alle Acts für das geplante große Konzert abgesprungen sind, wissen wir schon länger. Aber die Käfigkämpfe vor dem Weißen Haus, die haben stattgefunden. Und es gab auch landesweiten Protest, wie Katharina Fuß aus Washington berichtet.
US-Präsident Trump, der ist tatsächlich ein Riesenfan von diesen UFC-Kämpfen und er hat sich das Ganze jetzt einfach mal in seinen Garten geholt. Nur um sich das nochmal vor Augen zu führen, da wo sonst die Staatsgäste empfangen werden, auf dem Rasen vor dem Weißen Haus, da fanden die Kämpfe statt. Bei den Kämpfen, da ging es auch voll zur Sache. UFC ist ja eine Kampfsportliga für die Mixed Martial Arts, MMA, und da ist quasi alles erlaubt. Knie, Fäuste, Ellbogen, also da ist auch Blut gespritzt vor dem Weißen Haus und die Gewinner sind teilweise dann auf den Käfigrand gesprungen, haben mit Donald Trump abgeklatscht. Einer hat gesagt, er möchte sich bei dem Präsidenten bedanken, dass er die Balls, die Eier hat, sowas zu veranstalten. Die No-Kings-Bewegung hatte landesweit zu Protesten aufgerufen, aber da ging es jetzt nicht darum, direkt vor Ort die Kämpfe zu stören, sondern im ganzen Land ein Zeichen gegen die Politik von US-Präsident Trump zu setzen. Im Mittelpunkt war ein Konzert in New York, da waren unter anderem Patti Smith dabei, Bette Midler und Julia Roberts. Das wurde dann live übertragen in vielen US-Städten, um das gemeinsam anzuschauen und so zu protestieren.
US-Präsident Trump wird trotz seiner Geburtstagsfeier bis in die Nacht europäischer Zeit rechtzeitig zum G7-Gipfel im französischen Evian eintreffen. Offiziell geht das Spitzentreffen heute Abend los. Unser Korrespondent Georg Schwarte ist dort und gibt uns einen Überblick über die wichtigsten Themen.
Na klar geht's um den Iran-Krieg, um die Frage, wie verlässlich ist denn das Abkommen? Wie schnell ist die Straße von Hormuz tatsächlich frei und wer hilft jetzt konkret bei der Absicherung, der Minenräumung? Heute gibt's offenbar noch vor dem offiziellen Beginn um 19 Uhr hier ein bilaterales Treffen vom Gastgeber Macron mit Donald Trump. Morgen dann gehen die Arbeitssitzungen los. Da ist dann übrigens auch der ukrainische Präsident Zelensky dabei, der sich sagt er selbst, am Rande auch mit Trump zum Vier-Augen-Gespräch treffen will. Also die Ukraine, zweites großes Thema und hier der Versuch der sechs anderen, diesen Donald Trump wieder mehr an Bord zu holen und dazu noch die Lage in Nahost und dann natürlich Wirtschaftsfragen plus eine lange offizielle Tagesordnung von KI über Umgang mit China bis hin zum Kampf gegen Krebs.
Wie steht das deutsche Bildungssystem da? Damit befasst sich alle zwei Jahre der nationale Bildungsbericht. Bundesfamilienminister Prien von der CDU stellt am frühen Nachmittag die aktuelle Ausgabe vor. Ein Ergebnis ist mal wieder, dass der Bildungserfolg in Deutschland immer noch sehr abhängig ist von der sozialen Herkunft. Deshalb hat die Familienministerin im ARD-Morgenmagazin angekündigt, dass sie stärker als bisher die frühkindliche Bildung in den Blick nehmen will.
Was wir jetzt sehen, ist, dass die Bildungsschere sich im Grunde auftut ab der Geburt, sich dann öffnet bis zum sechsten Lebensjahr und dann auch nicht mehr kleiner wird. Und die Erkenntnis daraus ist eben, dass entscheidend ist die frühe Bildung. Das, was Kinder im Alter zwischen 0 und 3 im Elternhaus an Bildung und Erziehung erfahren und dann eben in der Kita. Und deshalb müssen wir uns noch stärker als bisher auf die frühe Bildung konzentrieren.
Was das konkret bedeutet, ist noch offen. Nicht nur, aber auch, weil Bildungspolitik größtenteils Ländersache ist. Im Vergewaltigungsprozess gegen Marius Borg Høiby ist das Urteil gefallen. Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette Marit wurde zu 4 Jahren Haft verurteilt. Einzelheiten von Skandinavien-Korrespondentin Jana Sinram.
Das Osloer Bezirksgericht sprach Marius Borg Høiby unter anderem wegen Vergewaltigung in 2 Fällen und Gewalt gegen eine Ex-Freundin schuldig. Von 2 weiteren Vergewaltigungsvorwürfen wurde der 29-Jährige freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte mehr als 7 Jahre Haft gefordert, Høibys Verteidiger einen Freispruch von den schwersten Vorwürfen. Sie hatten auf 1,5 Jahre Haft plädiert für die weniger schwerwiegenden Delikte, die der Sohn der norwegischen Kronprinzessin zugegeben hat, darunter Drogenbesitz und Vandalismus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, beide Seiten können Berufung einlegen.
Das war doch mal ein Einstieg in eine Fußball-Weltmeisterschaft für das deutsche Team, wie man ihn sich wünscht. 7:1 gegen Curaçao. Mehr als 23 Millionen Menschen haben sich das Spiel am Abend in der ARD angeschaut. Das entspricht einem Marktanteil von mehr als 70%. Aus der Sportredaktion Michael Küster.
Es war 3.40 Uhr, als die deutsche Mannschaft wohlbehalten ins WM-Quartier von Winston-Salem zurückgekehrt ist und Bundestrainer Julian Nagelsmann gönnt seinem Team nach dem 7:1 gegen Curaçao als Belohnung gleich mal 2 freie Tage. Nach dem ersten Spieltag führt Deutschland die Gruppe E an und trifft am kommenden Samstag auf die Elfenbeinküste. Die Afrikaner hatten sich in der Nacht knapp mit 1:0 gegen Ecuador durchgesetzt. In Gruppe F hat sich Schweden vorerst an die Spitze gesetzt. Die Skandinavier siegten am frühen Morgen gegen Tunesien deutlich mit 5:1. Dahinter mit jeweils 1 Punkt die Niederlande und Japan. Beide haben in der Nacht 2:2 unentschieden gespielt.
Fokus Südwest.
Daimler Truck investiert verstärkt in Rüstung und will nach eigenen Angaben noch mehr Fahrzeuge als bisher für militärische Zwecke anbieten. Das hat der Lkw-Hersteller aus Leinfelden-Echterdingen heute zum Start der größten französischen Verteidigungsmesse Eurosatory in Paris erklärt. Aus der Wirtschaftsredaktion Gilly Hensoldt.
Das Geschäft mit Verteidigung und Rüstung sei ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie, erklärte Daimler-Truck-Chefin Karin Ratström. Diese werde maßgeblich am Standort in Wörth in Rheinland-Pfalz gestaltet. Bis 2028 will der Konzern im Defense-Bereich einen Umsatz von 1 Milliarde Euro erzielen. Der Hersteller investiert zudem in den nächsten Jahren einen mittelhohen 3-stelligen Millionenbetrag in die Erweiterung seiner Entwicklungs-, Produktions-, Vertriebs- und Servicekapazitäten. Mit einer neuen Dachmarke Daimler Truck Defense will das Unternehmen zudem seine weltweiten Aktivitäten im Verteidigungsbereich bündeln. Künftig soll das Angebot den Angaben zufolge nicht nur Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz Trucks umfassen, sondern schrittweise weitere globale Marken von Daimler Truck auf verschiedenen Kontinenten, beispielsweise in Amerika mit Western Star oder in Indien mit Bharat Benz. Ziel sei es, Streitkräften weltweit ein noch breiteres Angebot an militärischen Mobilitäts- und Logistiklösungen bereitzustellen. Aktuell produziert Daimler Truck unter anderem den Unimog und Militär-Lkw.
In Ulm ist das Donaustadion ab heute gesperrt. Auf dem Stadiongelände sollen mögliche Weltkriegsbomben und andere Kampfmittel gesucht werden. Dafür beginnen jetzt die Vorarbeiten. Aus dem SWR-Studio Ulm, Frank Wiesner.
Historische Bilder und Sondierungen haben ergeben, dass sich möglicherweise Blindgänger unter dem Rasen befinden. Nach den Vorarbeiten werden Sprengmittelexperten ab Mittwoch die entsprechenden Stellen öffnen und überprüfen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Mit einem Ergebnis sei frühestens am Freitag zu rechnen. Sollte eine Evakuierung des umliegenden Bereichs notwendig werden, wären auch das angrenzende Gefängnis und eine Senioreneinrichtung betroffen. Mögliche Blindgänger würden dann am Sonntag entschärft werden. Grund für die Untersuchung ist der geplante Umbau des Donaustadions.
Die gute Nachricht.
Auch in diesem Sommer wird es das deutsch-französische Jugendticket bei der Bahn geben. Im Juli und August können junge Menschen unter 28 aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit dem Deutschland-Ticket kostenlos in der Region Grand Est bis Paris im Nahverkehr fahren. Umgekehrt gilt der französische Pass Jeune Grand Est in den drei Bundesländern. Politikerinnen und Politiker bezeichnen die Sommeraktion als dauerhaftes Freundschaftsprojekt.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.